Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herzlich willkommen zum Büchermarkt. Am Mikrofon begrüßt Sie Angela Gutzeit. Zwei faszinierende Lebenserzählungen haben wir heute im Programm. Die schwedische Künstlerin und Autorin Gunilla Palm-Scherner-Weiss hat auf 600 Seiten ihre Erinnerungen zu Papier gebracht, unter dem Titel »Eine europäische Frau«. Ein europäischer Weltenwanderer zwischen Ost und West ist auch der deutsch-tschechische Schriftsteller Jan Faktor. 1951 in Prag geboren, wanderte der Sohn tschechischer Holocaust-Überlebender 10 Jahre nach der Niederschlagung des Prager Frühlings, nein, nicht in den Westen aus, sondern nach Ost-Berlin. Dort engagierte sich Faktor in der Untergrundliteraturszene und legte ab 1988 eigene Texte vor. Aber erst 2010, also etliche Jahre nach dem Fall der Mauer, rückte Jan Faktor in den Fokus der literarischen Öffentlichkeit mit einem Prag-Roman. Nun steht er mit seinem neuen Roman Trottel auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Aber nicht nur das. Denn seit heute wissen wir, Jan Faktor erhält den mit 30.000 Euro dotierten Wilhelm-Raabe-Preis 2022 zugesprochen. Vergeben wird er vom Deutschlandfunk und der Stadt Braunschweig. Voller Wortspielereien, atmosphärischer Beschreibungen und grotesker Szenen biete er einen ungewöhnlichen böhmischen Blick auf die schon so oft erzählte Lebenswelt der Ostberliner Bohème und der späten DDR, so unter anderem die Begründung der Jury. Den Preisträger habe ich vor der Sendung in Berlin erreicht und ihm zuerst natürlich gratuliert.
Ja, vielen Dank.
Jan Faktor, 2010 haben Sie schon einmal Aufsehen erregt mit einer Art autobiografischem Schelmenstück. Man hört es schon am Titel. Georg Sorgen um die Vergangenheit oder im Reich des Heiligen Hoden, sagt Bimbams von Prag. Das Buch wurde damals für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Nun, 12 Jahre später, der neue Roman mit dem sehr viel kürzeren, aber durchaus prägnanten Titel Trottel. Mit Prag, Ihrer Geburtsstadt, haben beide Bücher etwas zu tun. Ist Trottel vielleicht in gewisser Weise auch eine Art Fortschreibung, Anknüpfung?
Ja, zeitlich auf jeden Fall, aber ist ganz anders geraten und ist auch wirklich noch ein Tick besser formuliert, würde ich so kurz sagen. Und die Nominierung damals war auch an die Shortlist. Also ich hatte das Glück, in Leipzig den Leipziger Preis nicht bekommen zu haben. Und so kam ich im Herbst nochmal in Betracht und war dann sogar auf der Shortlist. Das heißt, für mich war der nicht gewonnene Leipziger Preis wirklich besser. Da war nur sehr viel Publicity in Frankfurt dann und da war ich sehr froh mit dieser Nominierung.
Nun hat es ja mit dem Raabe-Preis sozusagen geklappt.
Ja.
Dieser Ich-Erzähler in Ihrem neuen Roman ist der titelgebende Trottel. Mhm. Bevor wir auf diese Figur zu sprechen kommen, lesen Sie doch bitte ein paar Zeilen vom Anfang des Buches.
Ich bin als ein Trottel auf die Welt gekommen, bin wie ein Trottel aufgewachsen und musste folgerichtig eine bleiben. Zu retten oder gut zu reden war da nichts. Überraschenderweise kam alles anders. Ich habe inzwischen konstant gute Laune, wobei ich mich mitunter unsympathisch finde, wenn ich mich unerwartet in einer Spiegelfläche erwische.
So, der Ich-Erzähler bezeichnet sich selbst als Trottel. Er erweckt den Eindruck der heillosen Überforderung, der immer wieder ansetzt zu erzählen, der sich selbst ins Wort fällt und sich, so hat man den Eindruck, auch um Kopf und Kragen redet. Das ist urkomisch, aber auch irgendwie atemlos. Was hat Sie an dieser Figur interessiert?
Ich hatte die Idee zu dieser Figur, also ich, Erzähler, der Trottel heißt, und das Buch sollte auch Trottel heißen. Schon vor Jahren gab es ein paar Versuche, die absolut nicht brauchbar waren. Das war nicht witzig genug, war eher so ein komischer Ton. Und dann habe ich aber das abgelegt, vergessen und dann im Grunde an der Figur, an der Haltung gearbeitet, kann man sagen, oder habe die Figur reifen lassen in mir. Und das Tolle ist dabei, die Entdeckung, die ich auch nicht so geplant habe, diese Trottelfigur gibt einem die Möglichkeit, wirklich sich sehr viel Freiheiten zu nehmen. Also ich konnte da wirklich auch viel Unsinn unterbringen, also um die Figur auch glaubhaft zu machen. Gleichzeitig ganz doof ist er auch nicht. Und ich konnte da auch theoretisch über die Literatur mit nachdenken, also ihn auch nachdenken lassen und auch daneben tappen lassen, aber nicht nur dumm und habe mich auch selber amüsiert beim Arbeiten.
Jan Faktor, nach einer Struktur sucht man ja in diesem Roman irgendwie vergebens. Ja? Der Ich-Erzähler thematisiert das auch ständig, wenn ich mal zitieren darf. Ich habe inzwischen immer weniger Lust, beim Aufbau dieses Prosa-Versuchs auf zeitliche Abläufe zu achten. Also zu versuchen, dem mittlerweile angerichteten Chaos nachträglich oder vorausschauend gegenzusteuern. Aber man muss ja sagen, dabei ergibt sich ja trotzdem eine Art Erzählung, die entlang führt an ihren eigenen, muss man ja sagen, Lebenslinien. Und im Zentrum des Ganzen der Suizid des Sohnes mit Anfang 30. Was ist das für eine Schmerzbewältigung, die da ja eigentlich im heiteren Ton daherkommt?
Als ich angefangen habe, war mir zwar klar, dass dieser Tod wird vorkommen müssen, aber ich wusste nicht wie, ich wusste nicht wann, ich wusste nicht wie viel Raum das einnehmen wird. Dieser alberne, sagen wir mal, unpassende Ton, der war von Anfang an da, das war sozusagen die Haltung, die stand fest. Und beim handschriftlichen Anfang, also das fand ich irgendwie auch, für mich war das überraschend, handschriftlich habe ich die ersten zwei Seiten entworfen und dieser Tod rutschte mir da sofort rein.
Das heißt, Sie haben es gar nicht geplant?
Nicht geplant. Ich habe nichts geplant. Ich habe zwei Sätze im Kopf an dem Zettel gehabt. Die stehen vorne unter dem Titel im Inneren des Buches und habe das, so wie es jetzt gedruckt da liegt, habe ich es auch geschrieben. Also sozusagen Kapitel für Kapitel. Ich habe nichts verschoben. Das ist im Grunde nach Gefühl und nach so intuitiv herausgespürt, was gerade dran ist. Und dieses Chaos ist nicht gemacht. Es ist echt so chaotisch geschrieben, mit natürlich unglaublicher Ordnungsarbeit und Streichen und Umformulieren und Anknüpfungen arbeiten und so weiter beim Überarbeiten. Das ist natürlich, Chaos ist stark bearbeitet, aber die Reihenfolge ist echt und da musste ich nichts ändern. Und das Verrückte ist, also der Trottel erzählt, der hätte das alles mit der Schreibmaschine so geschrieben, hintereinander, wie es geduckt wurde. Das ist natürlich Unsinn, aber ich war selber überrascht, wie ohne eine Struktur, einen Plan, eine Entwürfe zu haben, dass ich das so hintereinander auch so lassen konnte. Das hat mich selber überrascht und dann war es auch gut und der Lektor hat auch nicht gemeckert. Das heißt, wir haben das so gelassen und die Spontanität, die spürt man auch, das sollte man auch. Das ist sozusagen diese Sprünge und dieses Hin und Her und dieses immer wieder Aufgreifen der Dinge, die wirklich wichtig sind und die auch immer wieder vorkommen müssen, dass man sie nicht vergisst. Also das ist schon Handwerk. Da muss ich schon aufpassen, klar.
Das ist ja eigentlich geradezu psychoanalytisch interessant, wie Sie sagen, dass Sie im Grunde genommen den Suizid Ihres eigenen Sohnes, der also im Grunde genommen dort auch verarbeitet ist, überhaupt nicht vorgesehen hatten, einzuarbeiten.
Doch. Also das wird vorkommen müssen, war klar. Ich wusste bloß nicht wie, in welcher Form. Aber okay. Ich wusste, wenn ich was schreibe, werde ich das nicht aussparen können.
Jan Faktor, um diese Vorstöße herum, die immer wieder zu dem toten Sohn vorgenommen werden, also zu der Erinnerung an sein Aufwachsen, seine psychische Erkrankung, seine zunehmende Unerreichbarkeit, da ranken sich die Erinnerungen an Prag, Heimatstadt, Herkunftsstadt, an das Überleben jüdischer Familienmitglieder während der Nazizeit, die Übersiedlung nach Ostdeutschland ins ostdeutsche Musterland, wie es sarkastisch heißt an einer Stelle, und an den literarischen, chaotischen Prenzlauer Berg. Sie haben da, was diese Stationen angeht, eine Unmenge an Details zusammengetragen. Welche Funktion hat diese Manie der genauen Beschreibung, also von der Einrichtung Prager Wohnung bis zur Halterung von Küchenrollen über ostdeutschen Betten?
Ich kann nicht anders. Mein Gedächtnis ist nicht so besonders, also was Namen und Daten betrifft. Aber Details und Gerüche und Gesichter und Ausdrücke, das speichere ich sehr genau. Und das, wenn man das abruft und beschreibt, dann muss man das so genau machen. Und aus einer kleinen blitzartigen Erinnerung, wenn man die genau nimmt und beschreibt und ausweitet, das werden Seiten. Also das gibt es da wirklich sehr ausführliche Detailbeschreibung von Dingen, die ich eigentlich, über die ich gar nicht so viel wusste. So im Einzelnen. Ich habe sehr viel recherchiert, sozusagen Blitzerinnerung plus Recherche. Ich habe viele Leute befragt, auch so Rundmails geschickt, Informationen gesammelt, weil ich da ziemlich penibel bin und will mir nicht vorwerfen lassen, etwas nicht genau genug gemacht zu haben. Das heißt, ich habe mich da rückversichert, dass meine Erinnerung stimmt. Also was Chicorée betrifft oder was die Klospülung betrifft, zu Ostzeiten und, und. Und bin damit dann frei umgegangen. Ja, aber trotzdem, ich gucke eben genau hin und finde das auch amüsant, wenn man die Leute auch dazu bringt, auch genau hinzugucken, wo man eben hin will, dass sie gucken. Und das ist mir also in der, gerade Ostberlin, glaube ich, ganz gut. Und war mir auch wichtig, das zu dokumentieren, den Zustand von damals, der heute überhaupt nicht, zum Teil gar nicht spürbar ist, sondern auffindbar ist.
Gut. Nun kommt zuletzt die unausweichliche Frage nach dem Schelmenroman. Der Trottel hat viel gemein mit den Schelmen in der besonders osteuropäischen Literaturtradition, wenn auch hier, sage ich mal so, proletarisch gewendet. Er zieht durch die Welt, er besteht Abenteuer, er erleidet Schicksalsschläge, aber lässt sich nicht unterkriegen. Sehen Sie sich denn in der, als Autor in dieser Tradition?
Nein, jetzt muss ich widersprechen. Das Wort Schelm ist mir zu harmlos und irgendwie auch abgenutzt, wird gerne genutzt, weil das alle wissen, worum es geht. Aber ich, gerade das, was ich im ganzen Buch mache, ist, dass ich Klischees oder so überlieferte oder bekannte Sachen nicht mache und eher gegen den Strich bürste. Das heißt, Trottel ist Trottel und das ist für mich was, eine eigene Gattung, würde ich sagen. Also mit Schelm hat er nichts zu tun. Denn Schelm ist irgendwie auch der, ein Wissender und ein, und sich mit den Leuten auch herumspielt. Das tut er nicht. Der Trottel ist ganz ehrlich und erzählt, was ihm so durch den Kopf geht, aber das spielt nicht mit niemandem.
Der Schriftsteller Jan Faktor, er erhält für seinen Roman Trottel den Wilhelm-Raabe-Preis 2022, gestiftet vom Deutschlandfunk und der Stadt Braunschweig. Vergeben wird er am 6. November im kleinen Haus des Staatstheaters Braunschweig. Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur werden ausführlich über die Preisverleihung und den Preisträger berichten. Jan Faktors Roman ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, 397 Seiten, 24 Euro. Und jetzt zu Gunilla Palm-Scherner-Weiß. Auch hier kann man nur sagen, was für ein Leben. 1928 als Tochter einer jüdischen Buchdruckerfamilie in Lausanne geboren, in den Niederlanden, Deutschland, Österreich und Schweden aufgewachsen. Sie studierte nach dem Krieg in Amsterdam und Paris, siedelte nach Schweden über, wo sie die Bohème der 50er Jahre erlebte. Sie bereiste Mexiko, Kuba und Vietnam, war immer ein politischer Mensch und scheute keine Debatte, zum Beispiel über den Kommunismus. Palm-Scherner-Weiß machte als Keramikerin, Bildhauerin und Bühnenbildnerin Karriere, arbeitete mit Film- und Theatergrößen zusammen und heiratete den Maler und Schriftsteller Peter Weiß. Nun hat die 94-Jährige eine intellektuelle Autobiografie über ihr ereignisreiches Leben vorgelegt, mit dem Titel »Eine europäische Frau«. Ulrich Rüdenauer stellt sie vor.
In Schweden eröffnet der Name Palm-Scherner einen gewaltigen Hallraum. Die Familie ist tief verankert in der politischen und kulturellen Geschichte des Landes. Ein Who is Who der adligen Gesellschaft Schwedens im 19. und 20. Jahrhundert. Dieser Familie entstammt Gunilla Palm-Scherner väterlicherseits. Mütterlicherseits gab es den Urgroßvater Peter Herzog, der aus Deutschland nach Schweden emigrierte und dort Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem bedeutenden Verleger avancierte. Als Gunilla Palm-Scherner den damals noch unbekannten Maler und späteren Filmemacher und Schriftsteller Peter Weiß 1952 kennenlernte, spielte diese Herkunft sogleich eine Rolle. Weiß, ausgestattet mit dem klassenbewussten Dünkel gegenüber der Welt des Adels, sagte als erstes zu ihr:
»Wohl auf einem Landsitz geboren. Was erwidert man darauf? Ich erzählte von meiner Arbeit und meinen Zukunftsplänen, auch etwas über meine Herkunft, über die Länder, in denen ich gelebt habe, ein wenig über den Krieg in Holland und über meine politische Haltung. Ich erzählte ihm, ich hätte unter Marx Namen den Umschlag von André Bretons Buch Nadja gemacht. Peter wunderte sich darüber, dass ich es überhaupt gelesen hatte. Es stellte sich heraus, dass André Bretons Nadja zu Peters Lieblingsbüchern gehörte.
Es muss viel zu erzählen gegeben haben an diesem Tag der ersten Begegnung mit Weiß, denn die 1928 in Lausanne geborene Gunilla Palm-Scherner hatte mit ihren gerade einmal 24 Jahren schon einiges erlebt. Sie wuchs als Tochter der Ärzte Kuhle Palm-Scherner und Vera Herzog in verschiedenen europäischen Ländern auf. Nach der Trennung der Eltern ging es mit dem holländischen Stiefvater nach Wien, Kitzbühel, Berlin, Rotterdam und schließlich nach Stockholm. Es handelte sich nicht nur um eine turbulente Familiengeschichte mit allerlei Verwicklungen, Streitigkeiten und Eitelkeiten. Es war natürlich auch eine herausfordernde historische Epoche. Krieg, Bombardierungen, ein unstetes Hin und Her. Zugleich war es eine befruchtende Zeit. Die Sprachen flogen Gunilla nur so zu. Als Kind beherrschte sie bereits Schwedisch, Niederländisch, Französisch, Englisch, Deutsch. Und nach dem Krieg war sie tatsächlich eine europäische Frau, wie ihre nun erschienenen Memoiren heißen. Sie hatte Kunsthandwerk studiert, feierte mit ihren Keramiken Erfolge, heiratete sehr früh den Grafiker Marc Sylvain, mit dem sie in Paris einen bohemistischen Lebensstil pflegte. Die Ehe währte allerdings nicht lange und die Begegnung mit Peter Weiß 1952 gewann in verschiedener Hinsicht große Bedeutung. Als sie sich nach dem Kennenlernen auf dem Jahrmarkt und der durchaus lebhaften Unterhaltung verabschiedeten, rief Peter Weiß ihr nach:
Wenn wir einmal eine Tochter bekommen, soll sie Nadja heißen.
Gunilla Palmschärner und Peter Weiß werden ein Paar. Sie heiraten 1964. Die Tochter Nadja aber sollte erst 20 Jahre nach dem ersten Gespräch der beiden zur Welt kommen. Eine europäische Frau erzählt in großen Bögen von Palmschärner Weiß Herkunft, von ihrem intellektuellen Werdegang, ihrem Verständnis von Kunst und den unzähligen Begegnungen mit Künstlerinnen und Künstlern, mit Personen der Zeitgeschichte. Auch die Biografie von Peter Weiß bekommt angemessenen Raum. Bevor er auf Deutsch zu schreiben beginnt, hat er nicht nur eine Karriere als Maler hinter sich, sondern auch als Autor von Romanen, die er auf Schwedisch veröffentlicht hatte. Zusammen sind die beiden, das erfährt man unter anderem aus diesem Buch, mehr als zwei einzelne Künstler. Sie regen sich gegenseitig zu Arbeiten an, werden zu politischen Kommentatoren ihrer Zeit, verstehen sich als Linke, reisen in den 60ern nach Kuba und Vietnam. Gunilla Palmschärner Weiß entfernt sich zusehends von ihrer ursprünglichen Tätigkeit als Keramikerin und widmet sich mehr und mehr dem Bühnenbild am Theater. Sie arbeitet viele Jahre mit Regisseuren wie Ingmar Bergman, Fritz Kortner und Peter Brook zusammen, ist weltweit an bedeutenden Inszenierungen beteiligt. Die Eheleute Palmschärner Weiß finden sich als Protagonisten inmitten der gesellschaftlichen Debatten ihrer Gegenwart wieder. Sie haben Umgang mit Paul Celan, Samuel Beckett oder Luis Buñuel. Später werden sie dann auch in den Kreis der Gruppe 47 und die hitzigen Diskurse rund um 68 eintauchen. Und die emanzipierte Gunilla Palmschärner Weiß wundert und ärgert sich zuweilen über die noch sehr starren Rollenbilder, denen sie gerade in Deutschland begegnet.
Kurz darauf erfuhr ich von einem Umstand, der mich sehr enttäuschte. Im Programm zum Stück Marassat stand, Peter hätte das Bühnenbild entworfen und nicht ich. Die Theaterleitung fand das so rührend, dass seine Ehefrau mitgeholfen hatte. Wie hätte ich denn ahnen sollen, dass ich den Programmtext hätte kontrollieren müssen? Es war, als wäre man wieder ins 19. Jahrhundert katapultiert worden, wo die Frau der dienstbare Geist war und der Mann ihr Werk mit seinem Namen signierte. So etwas wäre 1964 in Schweden nicht passiert.
Eine europäische Frau ist Kulturgeschichte, Bildungsroman, Künstlerbuch und Lebenserinnerung in einem. Geschrieben in einem besonnenen, reflektierten, man könnte auch sagen, altersweißen Gestus. Die Porträts der vielen Menschen, denen Gunilla Palmschärner Weiß in ihrem Leben begegnete, sind pointiert und lebendig zugleich. 94 Jahre alt ist sie inzwischen. Sie überblickt fast ein ganzes Jahrhundert und mit der Vorgeschichte ihrer Ahnen sogar noch mehr. Was diese umfangreiche, von Jana Hallberg souverän übersetzte autobiografische Schrift erfreulicherweise nicht ist, das Werk einer Autorenwitwe. Dafür war Gunilla Palmschärner Weiß von Anfang an viel zu unabhängig, eigensinnig, kreativ und politisch engagiert.
Ulrich Rüdenau zu Gunilla Palmschärner Weiß und ihrer Autobiografie Eine europäische Frau. Erschienen in der Übersetzung aus dem Schwedischen von Jana Hallberke, 600 Seiten, 39 Euro. Und noch eine Meldung. Die Berliner Anwältin Seyran Ateş wird für ihren Einsatz gegen Diskriminierung und Unterdrückung von muslimischen Frauen mit dem Theodor-Hecker-Preis der Stadt Esslingen ausgezeichnet. Ateş sei seit vielen Jahren Hoffnungsträgerin für viele Mädchen und Frauen unterschiedlicher sexueller Orientierungen, die unter einem patriarchalischen Rollenverständnis und einer traditionellen Gesellschaftsstruktur leiden, teilte die Stadt Esslingen am Montag mit. Der Theodor-Hecker-Preis wird seit 1995 vergeben und ist mit 10.000 Euro dotiert. Benannt ist er nach dem 1897 geborenen Schriftsteller und Widerstandskämpfer im Nationalsozialismus Theodor Hecker. Und hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell. Dann wird sie meine Kollegin Katrin Kühn am Mikrofon begrüßen. Und hier verabschiedet sich von Ihnen sehr herzlich Angela Gutzeit.